ARD.
Wenn wir hier übers Abnehmen sprechen, dann müssen wir erst noch mal einen Schritt zurück und über den vermeintlich klassischen Weg zum Gewichtsverlust sprechen. Es ist noch nicht lange her, aber es fühlt sich an wie eine andere Zeit.
Also ich erinnere mich, dass ich auch diese Quark-Diät gemacht habe. Mal dreimal am Tag isst man einfach nur Quark für 3 Tage oder so.
Das ist wieder Edda. Ihr habt sie in der ersten Folge schon mal gehört. Sie ist seit ihrer Grundschulzeit übergewichtig. Sie hat in den 2000ern so einige weirde Diäten gemacht.
Ich bin 92er Jahrgang und alles, was man so in meiner Teenagerzeit für Abnehmen, Diäten hatte, Tipps für Abnehmen, habe ich alles versucht.
Mir fallen da so ganz spontan die Lauchsuppendiät ein, wo man eine Zeit lang nichts als Lauchsuppe isst. Oder diese No-Carb- oder Low-Carb-Diäten, wo man seine Kohlenhydrate teilweise richtig drastisch herunterfährt. Nichts als Lauchsuppe oder Quark. Aus heutiger Sicht klingen solche Diäten skurril. Aber kurzfristig scheint das bei Edda zu funktionieren.
Ich habe einfach diese Extremdiäten gemacht, hatte innerhalb von 3 Wochen mein Wunschgewicht, weil so viel Gewicht hatte ich nicht, mehr Gewicht als meine Freunde. Und ich habe relativ schnell dieses Gewicht dann erreicht.
Ich habe eine Zeit lang tatsächlich mal eine Low-Carb-Diät gemacht und ganz ehrlich, solche Diäten würde ich heute nicht mehr machen. Für mich war sowas hauptsächlich eh immer eine Qual. So richtig gehalten oder wirklich was gebracht hat das bei mir nie. Außer vielleicht so ein bisschen Selbsthass.
Ich glaube, das Verrückteste, was ich gemacht habe, war das Programm von Detlef die Soße zu kaufen, I Make You Sexy, irgendwie in 6 Wochen zum Sixpack. Das habe ich dann auch wirklich 4 Wochen konsequent versucht.
Das ist Serda.
Hat am Ende überhaupt nichts gebracht?
Keine große Überraschung. Das habt ihr vielleicht schon geahnt. In dieser Folge werden wir hören, warum solche Diäten gar nicht funktionieren können und was das mit der Abnehmspritze zu tun hat. Serda gehört genauso wie Edda zu den Menschen, die uns für diese Podcast-Reihe von ihrem Struggle mit dem Gewicht erzählt haben. Und davon, was die Erfindung von Ozempic, Wegovy und Co. für sie verändert. Bis zu diesem Punkt benötigt Serda zum Abnehmen nämlich vor allem eines: eiserne Disziplin. Und genau wie bei Edda klappt es erstmal. Das Gewicht geht runter.
Und da habe ich es dann auch geschafft. Also wirklich, da war ich auch sehr, sehr streng. Da habe ich alles abgewogen, alles getrackt. Da habe ich dann so in knapp 3 Monaten 8-9 Kilo, glaube ich, waren es dann runter gehabt.
Aber irgendwann erreicht er das erste Plateau. Diäterfahrene Menschen wissen, wovon ich spreche. Die Zahl auf der Waage wird nicht mehr kleiner.
Und dann ging gar nichts mehr und dann ging das Gewicht halt wieder hoch. Weil dann auch dann irgendwann die Motivation, also mich das Plateau einfach gebrochen hat. Und dann die Motivation flöten gegangen ist und dann hat man auch am Ende irgendwann gesagt, ja, für wen machst du es eigentlich?
Das geht viele Jahre so, bis Serda 2022 das erste Mal Ozempic nimmt. Und auf einmal geht es ganz leicht.
Let's go, warum habe ich das noch nicht schon vorher gewusst? Wo war die Abnehmpille in Form der Spritze? Ich habe mein Leben lang drauf gewartet. Halleluja, sie ist endlich da.
Aber was genau ist bei der Spritze anders als bei diesen ganzen Diäten? Wie kann es sein, dass da gefühlt zum ersten Mal etwas ist, womit Menschen scheinbar wirklich so viel abnehmen? Und wie kam es dazu? Hi, ich bin Lisa-Sophie Scheurel und ihr hört die Abnehmspritze. Schlank um jeden Preis? Ein Podcast von ARD Gesund und Quarks, in dem wir über ein Medikament sprechen, das als medizinische Revolution gefeiert wird und gleichzeitig eine Debatte über Schönheitsideale und gesellschaftliche Verantwortung befeuert. Das ist Folge 2, der Rausch. Wenn ihr Folge 1 noch nicht gehört habt, dann holt das am besten noch nach. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich muss so um die 7 Jahre alt gewesen sein, als ich das erste Mal das Wort Diät gehört habe. Das war so Anfang der 2000er. Der Heroin-Schick der 1990er Jahre war da immer noch nicht ganz weg. Also so ausgemergelt auszusehen, als wäre man heroinabhängig. Und ein paar Jahre später, 2009, macht das Model Kate Moss den Satz "Nothing tastes as good as skinny feels" berühmt. Also nichts schmeckt so gut, wie sich Dünnsein anfühlt. Dünnsein scheint also das ultimative Ziel dieser Zeit zu sein.
Ja, und das war schon so ein Punkt, womit ich quasi aufgewachsen bin.
Man muss sagen, dass das schon auch Gegenwehr hervorgerufen hat. Und Kate Moss hat inzwischen öffentlich verkündet, dass sie es bereut, den Satz gesagt zu haben. Aber heute stehen trotzdem in jedem Supermarkt die More Nutrition Aufsteller. Alle ziehen sich Proteinriegel rein und posten What I Eat in a Day Reels. Was ich damit sagen will, Diäten waren und sind ein Ding, heute und damals. Die Frauen in Eddas Familie probieren gefühlt ständig eine neue Diät aus. Das habe ich in Folge 1 ja schon kurz erzählt. Und das, obwohl niemand von ihnen wirklich übergewichtig ist. Aber mal ist es ihre Tante, mal ihre Mama, mal ihre Cousine.
Also typisch so Magazindiäten, würde ich sagen. Also das, was man liest und dann hört, haben die sofort dann probiert umzusetzen.
Und es dauert nicht lange, bis es auf Edda abfärbt.
Aber ich habe dann schnell so mit 13, 14 versucht, das dann nachzumachen.
Damals liegt sie über dem Normalgewicht, aber nicht übermäßig, erzählt sie uns.
Es war irgendwie nur ein paar Kilo mehr als meine Freunde, aber jetzt kein extremes Übergewicht, was ich jetzt zum Beispiel habe.
Und trotzdem fängt sie mit Diäten an. Eine Diät ist Edda besonders in Erinnerung geblieben. Ich sag nur Quark.
Mal dreimal am Tag isst man einfach nur Quark für 3 Tage. Am 4. Tag ersetzt man eine Mahlzeit oder so. Das war oft, finde ich, so eine Struktur von Diäten damals, dass man immer so irgendwie 3 Tage irgendwie was Extremes gemacht hat und ab dem 4. Tag etwas ersetzt hat. So war es auch bei diesem Quark-Diät. Ich glaube, ab dem 4. Tag konnte man irgendwie Suppe essen.
Wir hören später noch, was das mit Edda macht. Denn auch wenn sie mit ihren Diäten immer mal wieder kurzfristige Erfolge verspürt, ihr Kampf zieht sich über 20 Jahre. Und die Abnehmspritze könnte jetzt das Potenzial haben, etwas für sie zu verändern. Also theoretisch. Bevor ich euch hier erzähle, warum, kommen wir aber erstmal noch zur Diätgeschichte von Chrissy. Die kennt ihr schon aus Folge 1. Sie ist die 27-Jährige mit dem Sohn aus der Nähe von Frankfurt. Sie ist damals auch so 13, 14 Jahre alt, als sie zu noch krasseren Methoden greift als Edda und Serda. Auch um so schnell wie möglich, so viel wie möglich abzunehmen.
Und dann habe ich teilweise aufgehört zu essen oder habe halt eben meinen Tag so strukturiert, dass ich gesagt habe, ich schlafe den ganzen Tag, ich überspiele quasi 2 oder 3 Mahlzeiten, die ich nicht einnehmen muss. Dann esse ich abends eine Kleinigkeit mit meiner Familie zusammen, damit das mehr oder weniger normal ist. Bin die ganze Nacht wach, da habe ich irgendwie keinen Hunger gehabt, bin dann morgens irgendwie joggen gegangen, 5 Kilometer und habe mich dann wieder schlafen gelegt für wieder 10 Stunden oder sowas, damit ich die Hauptmahlzeiten wieder verschlafe.
Dieses Mahlzeiten überspringen und hungern hat Chrissy heimlich gemacht. Ihre Eltern haben immer viel gearbeitet, sagt sie, und deshalb davon nichts mitbekommen. Ihre Eltern geben Chrissy damals allerdings auch schon zu verstehen, dass sie abnehmen muss. Es gibt in ihrer Familie deshalb zum Beispiel keine Süßigkeiten und keine Cola. Chrissy sagt, dass sie eigentlich schon immer übergewichtig war. Und mit dieser Extremdiät nimmt Chrissy auch erstmal ab. Genau wie Edda. Dann kommt natürlich das Aber.
Das hat natürlich nicht lange gehalten. Das ist ja auch ein sehr ungesundes Verhalten. Ich glaube, da müssen wir auch nicht drüber reden.
Und ob wir drüber reden müssen. Denn so richtig um Gesundheit oder ausgewogene Ernährung scheint es bei diesen Diäten nie wirklich zu gehen. Sondern einfach darum, so schnell es geht, Gewicht zu verlieren. Hauptsache, der eigene Körper schrumpft und ist nicht mehr zu viel. Heute wissen wir, dass solche Crash-Diäten weder gesund noch besonders nachhaltig sind. Und auch wenn auf Social Media extremes Dünnsein und restriktives Essverhalten gerade wieder gefeiert werden, ist es Common Sense, dass Diäten an und für sich tricky sind. Aber warum eigentlich? Kleiner Spoiler, es liegt an viel mehr als an dem Jojo-Effekt.
Schon das Wort Diät macht bei mir Gänsehaut.
Das ist wieder unser Ernährungsexperte, der Ernährungsdoc Matthias Riedel. Ihn kann man mit dem Wort Diäten wirklich jagen.
Die restriktive, mit Verboten getränkte Diät ist ein Kunstfehler, der leider nicht totzukriegen ist, sowohl in den Medien als auch in der Medizin.
Und um zu erklären, was Matthias Riedel da genau mit Kunstfehler meint, muss ich ein bisschen ausholen. Denn bevor wir wirklich so richtig verstehen können, warum all diese Abnehmkuren und Diäten der letzten Jahrzehnte meistens nie wirklich etwas gebracht haben und vor allem, was die Abnehmspritze da anders macht, müssen wir erst einmal verstehen, wie unser Hunger- und Sättigungsgefühl überhaupt zustande kommen. Denn es ist viel mehr als nur Ich habe Hunger, ich esse, ich bin satt, ich höre auf zu essen. Und es hat nicht einfach was mit fehlender Disziplin zu tun.
Das ist Opferbeschimpfung. Der übelsten Art.
Zeit also für einen Deep Dive.
Ja, Hunger und Sättigung, das wird sehr komplex reguliert in unserem Körper.
Das ist Dr. Katrin Giel. Sie ist Professorin für translationale Psychotherapieforschung an der Uni Tübingen und Mitglied in der Deutschen Adipositas-Gesellschaft. Sie beschäftigt sich vor allem mit Ess- und Gewichtsstörungen und damit, wie im Körper unser Essverhalten gesteuert wird.
Wichtig ist da eben, dass wir eine Kommunikation sozusagen haben zwischen dem Magen-Darm-Trakt und unserem Gehirn, ja.
Vereinfacht kann man sagen, dass für diese Kommunikation bestimmte Botenstoffe wichtig sind. Dazu gehören sogenannte Neurotransmitter, die direkt vom Gehirn ausgeschüttet werden. Und auch Hormone.
Also das ist eigentlich ein sehr gut reguliertes System, was über weite Strecken eben auch über sogenannte Peptidhormone funktioniert.
Peptidhormone sind Hormone aus dem Magen-Darm-Trakt. Wie das Zusammenspiel dieser Hormone funktioniert, ist komplex. Die Forschung hat auch noch nicht die Rolle jedes einzelnen Botenstoffs genau verstanden. Aber was an dieser Stelle wichtig ist, Hunger und Sättigung funktionieren nicht einfach nach dem Motto, Magen ist leer, der meldet das dem Gehirn, Gehirn sagt iss, Magen wird voll, meldet dem Gehirn, danke reicht, Gehirn sagt Gabel weglegen.
Deshalb ist es jetzt ja auch mit dieser medikamentösen Neuentwicklung so interessant, dass es jetzt eben nicht nur darum geht, ach, bin ich hungrig oder bin ich satt, habe ich jetzt genug gegessen, sondern dass es da auch noch andere wichtige Funktionen gibt, nämlich die Belohnungsverarbeitung.
Unser Gehirn hat quasi dafür vorgesorgt, dass wir nicht einfach sofort aufhören zu essen, wenn der Magen voll ist. Und zwar, indem uns unser Gehirn belohnt, wenn wir essen. Vor allem bei Essen mit vielen Kohlenhydraten, Zucker und Fett. Warum? Das ist in der Forschung noch nicht final geklärt. Aber Katrin Giel hält es für plausibel, dass dieser Mechanismus für die frühen Menschen von Vorteil war.
Deshalb gibt es da auch wesentliche Anteile im Belohnungssystem des Gehirns, die auch ganz wesentlich eine Rolle spielen in der Hungersättigungsregulation.
An diesem Belohnungsprozess sind auch wieder Botenstoffe und bestimmte Regionen im Gehirn beteiligt. Sie sorgen dafür, dass es sich gut anfühlt zu essen. Damit wir uns aber nicht überessen, hat das Gehirn einen weiteren Hebel eingebaut.
Ein weiterer wichtiger Baustein, der in der Regulation des Essverhaltens wesentlich ist, ist die sogenannte Hemmkontrolle. Also wie gut kann ich mein Verhalten steuern, wie gut kann ich unerwünschtes Verhalten unterdrücken.
An der Hemmkontrolle sind verschiedene Hirnregionen beteiligt. Vereinfacht gesagt sorgt sie dafür, dass wir bestimmten Reizen widerstehen können, indem wir eine Reaktion darauf hemmen, dem Reiz also nicht nachgehen. Wie diese Stimme im Kopf, die dann sagt, stopp, das sollte ich jetzt nicht tun.
Und die Inhibitionskontrolle oder Hemmkontrolle ist eben insbesondere da wichtig, wo vielleicht, ich nenne es mal so, Verlockungen auch da sind.
Und von denen gibt es im Leben viele. Liegen bleiben, obwohl man zur Arbeit muss, die neue Staffel Bridgerton auf einmal wegbingen, doch noch das zweite Glas Wein trinken und. Und genau deswegen ist die Hemmkontrolle wichtig, weil sie uns hilft, unser Verhalten mittel- und langfristig danach auszurichten, was uns wichtig ist. Also eben früh morgens aufzustehen, weil es uns ja doch eigentlich wichtig ist, pünktlich zur Arbeit zu kommen. Und für unser Essverhalten spielt diese Hemmkontrolle eine ganz wichtige Rolle, weil es immer mehr verlockendes Essen gibt, sagt Katrin Giel.
Ja, weil wir leben, insbesondere jetzt in den westlichen Industrienationen, eigentlich in einer überfordernden Umwelt. Wir haben eigentlich die ganze Zeit Nahrungsmittelanreize, also sei das über Werbung oder auch so in unserer Umgebung, wenn man durch eine Innenstadt läuft oder einen Bahnhof, da gibt es überall Angebote zu allen Tages- und Nachtszeiten, auch wenn ich gar nicht hungrig bin.
Und das sind eben oft extrem verarbeitete Lebensmittel mit viel Fett und Zucker. Ich selbst kenne das auch total gut. Bei mir ist das immer, wenn ich im Supermarkt am Kühlregal stehe und dann diese geilen, gekühlten Schokoriegel mit Milchcreme sehe, da kann ich wirklich nur sehr schwer widerstehen. Es ist ja gerade diese Art von Essen, die unser Gehirn besonders toll findet. Aber es sind eben auch die Lebensmittel, die schneller zu Übergewicht führen.
Von daher ist es ja fast die Frage, wie schaffen es Menschen, noch normalgewichtig zu bleiben in dieser Nahrungsmittelumwelt.
Und genau dieses Mismatch zwischen altem Gehirn und neuer Umwelt ist laut unserer Expertin Katrin Giel und unserem Experten Matthias Riedel ein Grund, warum immer mehr Menschen übergewichtig sind oder werden. Womit wir wieder bei den Diäten sind. Denn die allermeisten ignorieren das alles komplett. Unsere ganze Entwicklungsgeschichte als Menschen, unsere Biologie, unser Belohnungssystem.
Und wer nach Plan isst, der macht das vielleicht einen Monat, vielleicht auch zwei. Aber wir sind nicht Mr. Spock von Raumschiff Enterprise, die ganz logisch sind, sondern wir sind Hedonisten. Und jeder, der eine Diät durchführt, wird feststellen, nach ein, zwei Monaten, oh, das macht aber gar keinen Spaß, ich habe jetzt zwar abgenommen, aber die Lebensqualität ist in den Keller gegangen.
Und haben wir dann einmal eine Diät durchgezogen und abgenommen, schiebt der Körper auch noch irgendwann einen Riegel vor. Denn wenn wir mal länger über die Stränge schlagen und zunehmen, merkt sich unser Körper dieses hohe Gewicht und will wieder dahin zurück. Das ist der Jojo-Effekt. Wir erreichen ein Plateau, das Gewicht stagniert, wir bekommen Heißhunger und es fällt uns schwer, dran zu bleiben, eben weil unser Körper sich dagegen wehrt. Und während das Gewicht wieder hochgeht, geht der Selbstwert runter.
Die Diät ist eigentlich gut gewesen, du hast ja erst ein bisschen abgenommen oder du hast es nicht durchgehalten.
Genau wie bei Chrissy, Edda und so vielen anderen kommt irgendwann der Punkt, wo man halt nicht mehr nur Quark essen oder den ganzen Tag schlafen kann, um Mahlzeiten zu überspringen. Aber das liegt eben nicht an den Menschen, sondern an den Diäten, findet Matthias Riedel.
Diäten sind nicht durchzuhalten. Das muss man dazu sagen, es ist ein falsches Tool. Das heißt, wer also nach 10, 20 Diäten das Gefühl hat, er ist ein Versager, der hat eigentlich sich nur bewiesen, dass Diäten schlecht sind.
Dumm nur, dass das nicht der Punkt ist, der bei Betroffenen hängen bleibt. Vielmehr verwirrt es die Leute, sagt Riedel.
Das erleben wir aber auch dauernd, dass Patienten zu mir kommen oder zu unserem Team kommen und von ihren erfolglosen Versuchen berichten und haben dann eine Fülle von unsinnigen Maßnahmen hinter sich. Und das macht sie unsicher.
Und diese Verunsicherung ist der Beginn eines Teufelskreises.
Und irgendwann habe ich resigniert und habe gesagt, ja gut, ich bin machtlos.
Denn über diese schlechten Gefühle trösten sich Chrissy und Edda wieder mit Essen hinweg.
Da war ich schon so frustriert von meinem Gewicht, dass ich mir dachte, das macht jetzt auch nicht mehr.
Dabei spielen schlechte Gefühle und mentale Probleme für das Essverhalten von ganz vielen Menschen eine wichtige Rolle. Stress und andere negative Emotionen lassen die Hemmkontrolle bröckeln. Also die Stimme im Kopf, die irgendwann einschreiten und sagen sollte, stopp, es reicht. Auch wenn es sonst mit dem Essen eigentlich ganz gut läuft.
Ich muss sagen, dass ich an vielen Tagen mich sehr gesund ernähre. Also ich habe da wirklich ein gutes System gefunden.
Für die Arbeit macht Edda zum Beispiel Meal Prep. Sie kocht sich also Sachen vor. Sie schreibt sich außerdem für den Supermarkt Einkaufslisten mit gesunden Sachen, um nicht spontan nach ungesundem Zeug zu greifen. Und auch unsere Expertin Katrin Giel kennt das aus ihrer Arbeit mit essgestörten Patientinnen und Patienten. Die meisten von ihnen haben ihr Essverhalten ganz gut im Griff, bis der Stress kommt. Genau wie bei Edda.
Ich bin, wie gesagt, im sozialen Beruf, da hat man oft stressige Situationen und da sehe ich mich schon ganz schnell zur Schokolade greifen.
Das sind die Momente, in denen ihr gutes System zusammenbricht.
Und ich glaube, würde ich diese Stresssituation nicht haben, würde ich, glaube ich, schon sehr schnell und gesund abnehmen nach einer Zeit.
Auch Chrissy kennt dieses Gefühl, nicht aus Hunger zu essen, sondern aus Stress. Aber bei ihr kommt noch etwas dazu. Etwas, von dem ganz viele Menschen sagen, sie kennen es aus der Zeit, bevor sie die Abnehmspritze genommen haben. Food Noise.
Also eigentlich kann ich die Food Noise für mich beschreiben als wirklich ein unbändiger Hunger, der durch nichts zu stillen ist und wie ein ewiges Loch in meinem Magen. Und egal, wie viel man vermeintlich isst, das Loch ist immer noch da.
Chrissys Kopf denkt permanent ans Essen. Der Begriff dafür, Food Noise, also wörtlich übersetzt heißt er so viel wie Essenslärm, ist ungefähr so alt wie die Abnehmspritze. Also ziemlich jung. Und es ist auch kein wissenschaftlicher Begriff. Aber viele scheinen erleichtert, dass es da endlich etwas gibt, das dieses Gefühl auf den Punkt bringt.
Das, was ein Stück weit beschrieben wird, kennen wir von Patientinnen und Patienten mit Essstörungen schon ganz lange.
Hier möchte ich einen kurzen Disclaimer loswerden. Nicht jede Person, die Food Noise hat, ist gleich essgestört. Das ist so, wie dass nicht jede Person, die mal unaufmerksam ist oder was vergisst, gleich ADHS hat. Man kann also durchaus so etwas wie Food Noise erleben, ohne dass es pathologisch ist.
Also, dass es innerlich einen ständigen Monolog oder eine Auseinandersetzung damit gibt, was habe ich schon gegessen, was kann ich noch essen, habe ich jetzt schon zu viel gegessen, wie vermeide ich, dass ich was essen muss und so weiter. Ne? Und das wird auch als extrem belastend beschrieben.
Das kann uns auch Chrissy bestätigen.
Und das ist so krass, weil du kannst nämlich entfliehen, es ist ja in deinem Kopf drinne, ne? Und das macht es halt unglaublich schwer, auch auf viele Dinge zu verzichten, weil du immer wieder daran erinnert wirst, essen, 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 essen. Und es gibt eigentlich keinen wirklichen Weg daraus.
Bis sich Chrissy das erste Mal die Abnehmspritze setzt. Denn anders als Diäten ignoriert die Spritze nicht unsere Biologie. Sie nutzt sie.
Ja, und es war so ein bisschen frei sein. Ich glaube, das hat es alles so sehr beflügelt.
Wie schafft ein Medikament das, im Gegensatz zu Diäten? Nicht nur diese Stimme im Kopf auszuschalten, sondern auch, dass die Kilos purzeln.
Man hat jetzt nicht gezielt nach einem Medikament zur Behandlung der Adipositas geforscht.
Das ist wieder Timo Müller, der Wissenschaftler, dessen Grundlagenforschung die Entwicklung eines Wirkstoffs der Abnehmspritzen mit vorbereitet hat und der sie heute selbst nimmt.
Ist eine ganz interessante Geschichte, weil GLP-1 wurde eigentlich fast zweigleich von zwei unterschiedlichen Laboren entdeckt.
Das war in den 1970er und 80er Jahren. GLP-1 ist das Darmhormon, das die Wirkstoffe in den Abnehmspritzen nachahmen. Genauer gesagt gehört GLP-1 zu bestimmten Hormonen aus dem Darm, die man Inkretine nennt. Schon in den 60ern bemerkt man, dass diese Inkretine den Blutzuckerspiegel senken können. Und die Forschenden denken sich, das könnte für die Behandlung von Diabetes interessant sein. In den 80ern entdecken dann zwei Labore zum ersten Mal GLP-1, ein bis dahin unbekanntes Hormon aus der Gruppe der Inkretine.
Das erste Labor ist das Labor von Svetlana Moisov und Joel Habener. Und das zweite Labor ist in Kopenhagen, das Labor von Jens Holst. Und die haben relativ zeitgleich aktives GLP-1 entdeckt und haben das auch fast zeitgleich publiziert. Also es sind nur ein paar Monate zwischen den einzelnen Publikationen.
Es dauert dann nicht lange, bis Forschende untersuchen, ob eben auch dieses GLP-1 bei Diabetes helfen könnte. Aber es gibt ein Problem.
Die Halbwertszeit von natürlichem GLP-1 ist so zwischen 1 und 3 Minuten.
Halbwertszeit ist die Zeit, die der Körper braucht, um einen Wirkstoff zur Hälfte abzubauen oder auszuscheiden. Sprich, GLP-1 wird sehr schnell vom Körper abgebaut. Zu schnell, wenn man es als Medikament einsetzen will. Denn damit der Stoff den gewünschten Effekt auf den Blutzuckerspiegel hat, muss er länger im Körper, ich sag mal, rumschwimmen können. Und dann kommt eine Firma ins Spiel, von der ihr vielleicht schon mal gehört habt. Novo Nordisk. Die hatte sich schon ziemlich früh darauf spezialisiert, Insulin für die Behandlung von Diabetes herzustellen. Insulin, das lange im Körper wirken kann.
Also eine Firma, die klassischerweise in der Diabetes-Therapie, in der Diabetes-Forschung aktiv war.
Novo Nordisk macht es sich zur Aufgabe, auch GLP-1 länger wirksam zu machen und zu einem Diabetes-Medikament zu entwickeln. Ich erspare euch jetzt mal die pharmakologischen Einzelheiten. Vereinfacht gesagt hat Novo Nordisk einen Stoff an das GLP-1 angehängt, damit es nicht so schnell abgebaut wird. Novo Nordisk tüftelt ab den 90ern dann an unterschiedlichen Wirkstoffen und beantragt in den 2000ern die Zulassung für erste Medikamente. Aber es dauert gut 20 Jahre, bis sie bei dem Wirkstoff Semaglutid landen. Das ist quasi GLP-1 plus dieses Anhängsel, mit einer Halbwertszeit, die sich sehen lassen kann.
Und der Unterschied ist ganz beachtlich. Bei Semaglutid ist es 160 Stunden.
Also ziemlich genau eine Woche. Sehr viel länger als das natürlich vorkommende GLP-1. Und dieses Semaglutid packt Novo Nordisk in eine Spritze. Ozempic. Das kommt 2017 in den USA auf den Markt. In der EU ist es ab 2018 zugelassen. Von der Abnehmspritze spricht da aber noch niemand. Ozempic soll Menschen mit Diabetes helfen, ihren Insulinspiegel zu regulieren.
Ja, hi, ich bin Serda.
Menschen wie ihm.
Ich bin mittlerweile 38 Jahre alt, gebürtiger Hamburger, bin irgendwann mal falsch abgebogen und wohne jetzt seit fast knapp 10 Jahren in Berlin.
Von Serda haben wir ganz am Anfang der Folge schon kurz gehört. Ihr wisst schon, das Sportprogramm von Detlef die Soest und so. Und auch Serdar hat schon in seiner Jugend mit seinem Gewicht gestruggelt. Aber so richtig schlimm wird es erst nach seiner Ausbildung zum Koch.
Ja, mit dem Eintritt so ins Berufsleben, würde ich sagen, begann halt auch das Dickerwerden. Mehr Stress, sehr viele Umzüge. Also ich glaube, bis auf in Frankfurt habe ich in nahezu fast jeder großen Stadt in Deutschland gelebt.
Und das Übergewicht begleitet Serdar über die Jahre. Auch als er nochmal eine zweite Ausbildung zum Mediengestalter macht. Zu Spitzenzeiten wiegt Serdar 130 Kilo. Und wie zum Beispiel bei Chrissy, belastet ihn sein Gewicht vor allem bei ganz alltäglichen Dingen. Beim Klamottenkaufen zum Beispiel. Und das nicht nur, weil Serdar einfach in keine der Konfektionsgrößen passt.
Also auch da, denn halt vor allen Dingen in einer Umkleidekabine zu sitzen, zu stehen, die nicht mal ein Meter mal einem Meter entsprach, sondern noch kleiner war. Also sobald ich mich gedreht habe, um irgendwie was auszuziehen oder anzuziehen, bin ich mit meinem Ellbogen irgendwie an die Wände angestoßen. Ich hätte heulen können.
Irgendwann sucht er eine Adipositas-Klinik auf.
Und da wurde dann Blut abgenommen, also das klassische Prozedere, wir schauen mal, wie deine Werte aussieht. Und irgendwann war ich dann bei ihm und da sagte er auf meine Frage hin, und wie sieht's aus mit Diabetes, bin ich drin oder bin ich nicht drin? Und da sagte er, die Alarmglocken klingeln nicht, sie schrillen.
Sein Übergewicht hat dazu geführt, dass er Diabetes Typ 2 entwickelt hat. Serdar ist erst einmal komplett schockiert.
Und dann hat er mir halt erklärt, wie tief ich in der Scheiße im Grunde stecke und dass es jetzt zwei Möglichkeiten gäbe.
Die eine ist eine Magenverkleinerung mit OP.
Oder aber ich probiere mal was Neues aus und das nennt sich Ozempic.
Und dafür entscheidet sich Serdar. Denn was man schon früh festgestellt hat, GLP-1 sorgt nicht nur dafür, dass der Blutzuckerspiegel sinkt. Die Diabetespatienten und Patientinnen, die mit dem GLP-1-Rezeptoragonisten Semaglutid behandelt werden, nehmen auch ab. Denn GLP-1 ist zufälligerweise auch eines von den Darmpeptiden, die ich vorhin schon erwähnt habe. Die dem Gehirn melden, dass wir satt sind. Und davon haben Diabetiker und Diabetikerinnen, die Ozempic spritzen, jetzt mehr und länger etwas im Blut und auch im Gehirn.
Und das Medikament ist nun in der Lage, im Gehirn durch seine dauerhaft optimale Konzentration im Blut dauerhaft den GLP-1-Rezeptor in Hirnarealen zu aktivieren, der dann wiederum dafür verantwortlich ist, dass ihr Hungergefühl gedämpft wird und ihr Sättigungsgefühl gesteigert wird. Und das war letzten Endes der Durchbruch, der in der Tat sich eingestellt hat nach der Entwicklung von Semaglutid.
Eigentlich, wie gesagt, eine Nebenwirkung, aber ein Durchbruch für die Forschung. Endlich ist da dieses Medikament, das beim Abnehmen hilft. Und das geht komplett durch die Decke, wie verschiedene Schlagzeilen in den Medien zeigen.
Schnell, schlank. Warum Ozempic das gehypteste Diätmittel des Jahres ist. TikTok-Trend. Ist dieses Diabetiker-Medikament das neue Abnehmwunder? Elon Musk schwört darauf. Das steckt hinter Hollywoods neuer Abnehmspritze.
Noch bevor Wegovy und Mounjaro auf den Markt kommen, also die Medikamente, die wirklich Abnehmspritzen sind und nicht eine Diabetesspritze mit der Nebenwirkung Gewichtsverlust, wird Ozempic immer mehr off-label verschrieben. Das heißt, dass der Verschreibungsgrund, nämlich Diabetes, nicht vorliegen muss. Man will gezielt die Nebenwirkung ausnutzen.
Ich hatte dann das Rezept in der Hand und bin dann halt losgelaufen. Und das war auch tatsächlich, glaube ich, so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, das Medikament hat einen gewissen Hype.
Und der Hype ist so groß, dass es zu Lieferengpässen kommt. Die Ärztin, die Serdar Ozempic verschreibt, kommt erst einmal mit einem Dämpfer.
Die sagte mir dann schon, sie könnten Schwierigkeiten haben, das Medikament zu bekommen. Und das fand ich dann ein bisschen seltsam, weil ich halt zu dem Zeitpunkt dachte, warum sollte es ein Medikament nicht vorrätig geben?
Das war 2022. Da ging der erste Ozempic-Boom in Deutschland gerade los.
Und dann war ich tatsächlich so in zwei Apotheken, die bei mir um die Ecke waren. Und die haben halt gesagt, nee, das bekommen wir so schnell auch nicht rein. Versuchen Sie es mal woanders. Nach dem zweiten Korb dachte ich mir so, okay, bevor ich jetzt durch ganz Berlin tingle, rufe ich einfach mal 10 Apotheken an. Es waren, glaube ich, am Ende sogar 20. Und keine dieser 20 Apotheken hatte dieses Medikament.
Währenddessen schießen die Aktien von Novo Nordisk in die Höhe. Im Juli 2020 lag der Börsenwert von Novo Nordisk Ende des Monats bei rund 158 Milliarden US-Dollar. Im Sommer 2024 erreichte er zeitweise über 600 Milliarden US-Dollar. Mehr als viermal so viel. Und ein zweites Pharmaunternehmen feiert mit der Abnehmspritze Erfolge. Eli Lilly mit Mounjaro. In ihr steckt ein neuer Wirkstoff, Tirzepatid. Das ist sogar noch ein bisschen wirksamer als das Semaglutid in Ozempic und Wegovy. Und nachdem die Produktion endlich hinterherkommt, zieht die Abnehmspritze in den medizinischen Alltag ein. Selbst Ernährungsdoc Matthias Riedel verschreibt sie, in Kombination mit einer Ernährungs- und Bewegungstherapie. In seiner Praxis gibt es sogar eine eigene Abnehmspritzenambulanz.
Wir verschreiben die Abnehmspritze regelmäßig, weil sie tatsächlich für uns ein ideales Hilfsmittel ist, Menschen von Übergewicht zu befreien und damit auch Krankheiten oder übergewichtsbedingte Krankheiten zu verhindern.
Warum Adipositas das Risiko für bestimmte Krankheiten erhöht, dazu hört ihr mehr in Folge 3. Was im Alltag mit der Spritze auffällt, ist wirklich bemerkenswert. Es zeigt nochmal, warum die Spritze Diäten so überlegen ist. Auch Patienten und Patientinnen, die lange Zeit deutlich weniger Kalorien gegessen haben, als ihr eigentlicher Tagesbedarf ist und dadurch nicht abgenommen haben, nehmen mit der Spritze ab, obwohl die gegessenen Kalorien gleich geblieben sind. Denn bisher war es immer so, geht das Gewicht runter, fährt auch der Stoffwechsel runter. Der Körper schaltet in den Energiesparmodus. Er verbraucht weniger Kalorien und klammert sich an das Gewicht, das er hat, was das Abnehmen erschwert. Mit der Abnehmspritze scheint das aber anders zu sein. Dazu nochmal Timo Müller.
Und bei diesen Medikamenten ist zumindest im Tiermodell beobachtet worden, dass langfristig, nachdem sie Gewicht reduziert haben, der Energiestoffwechsel aber nicht mit runtergeht, sondern er bleibt oben.
Zumindest im Tiermodell sieht es so aus, als helfen Abnehmspritzen nicht nur dabei, weniger zu essen, sondern auch den Stoffwechsel oben zu halten. Das bedeutet, dass mehr Kalorien verbrannt werden. Anders als jede Diät es könnte. Und das ist erst der Anfang. Forschende wie Timo Müller arbeiten derzeit an noch wirksameren Medikamenten. Auch darüber werden wir hier im Podcast noch sprechen. Laut Finanzanalysen könnte der globale Markt für Anti-Adipositas-Medikamente, also der Gesamtumsatz weltweit, bis etwa 2030 auf rund 100 Milliarden US-Dollar wachsen. Die neuen Abnehmmedikamente sind einfach ein
Gamechanger.
Aber
anders gemeint, als es in der Gesellschaft so ankommt.
Denn es wollen nicht nur Menschen abnehmen, die adipös sind und deshalb von ihrem Arzt oder Ärztin ein Rezept für die Abnehmspritze bekommen.
Diese Medikamente sind nicht entwickelt worden, weil wir gerne in unser Lieblingskleid oder in unseren Lieblingsanzug oder in unseren Lieblingsbikini passen würden. Diese Medikamente sind nicht frei von Nebenwirkungen.
Das Problem, dass das so missverstanden wurde, die Abnehmspritze ist ein ebenso großer Gamechanger wie ein ebenso großes gesellschaftliches Missverständnis.
Angeblich kann man sich die Spritze inzwischen einfach selbst mit ein paar Klicks im Internet bestellen. Ob das wirklich so easy geht, werde ich selbst testen.
Ich soll heute versuchen, mir Ozempic zu bestellen. Das ist irgendwie ein crazy Satz, sage ich ehrlich.
Und wo es einen Markt gibt, gibt es auch einen Schwarzmarkt. Experten warnen davor, denn es landen auch gefälschte Produkte auf dem Markt.
Stellen Sie sich vor, da ist aus Versehen das Dreifache von dem drin, was auf diesem Pen draufsteht. Und dann injizieren Sie dieses Molekül, was eine Woche in Ihrem Blutkreislauf bleibt.
Und überall wabert gefährliches Halbwissen rum.
Tatsächlich hole ich die Informationen aus Social Media eigentlich nur. Da habe ich so eine Influencerin, die macht hauptsächlich Content über die Abnehmspritze.
All das gucken wir uns an. In den nächsten Folgen von Die Abnehmspritze. Ihr findet jetzt schon alle Folgen in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, im Feed der Ernährungsdocs. Die Abnehmspritze ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag von NDR und SWR. Die Quellen der in dieser Folge verwendeten Zitate verlinken wir in den Shownotes. Autorin dieser Folge ist Johanne Burkhardt. Recherche Benjamin Markthaler. Fact-Checking Marlene Halser. Aufnahme Joey Fleischhauer. Produktion Joscha Grunewald. Sounddesign Benjamin Drees. Dramaturgische Beratung Jasmin Bayomi. Redaktion Kugel und Niere Johanna Bowman und Elisabeth Fee. Redaktion NDR Melanie Stinn und Anna Kohaut. Redaktion SWR Sonja Striegel. Ich bin Lisa-Sophie Scheure. Und hier noch ein Podcast-Tipp. Mehr von unserem Experten Dr. Matthias Riedel könnt ihr im Podcast Ernährungsdocs hören. Darin spricht die Wissenschaftsjournalistin Julia Dehmann mit Dr. Silja Schäfer, Dr. Viola Andresen und eben Dr. Matthias Riedel über ihre spannendsten Fälle und erstaunlichsten Erfolge. Die Themen reichen von antientzündlicher Ernährung bis Zuckerersatz. Und ihre Strategie lautet Essen als Medizin. Den Ernährungsdocs-Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hört mal rein, es lohnt sich. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.